Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Fernando Enz.
Lieber Fernando Enz, wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir sind per Du im echten Leben, wollen wir auch jetzt hier in diesem kleinen Interviewgespräch per Du bleiben.
Auf jeden Fall.
Fernando, du bist promovierter Theologe, du bist Professor, du kommst ursprünglich aber gar nicht aus Deutschland.
Ich bin in Brasilien geboren, ein Kind von Migranten. Die Großeltern sind aus Europa gekommen und nach Südamerika ausgewandert. Ungefähr als 10-jähriges Kind mit der Familie nach Deutschland gekommen und seither in Deutschland aufgewachsen, jedenfalls hauptsächlich dann in Deutschland lebend. Der größte Teil meines Studiums war in Deutschland, auch mit einem Teil in Nordamerika. Bin aber seither eigentlich vor allem in Deutschland lebend.
Hast du dir denn was zu trinken mitgebracht?
Ich habe eigentlich am Nachmittag einen Mate hier stehen. Und Mate ist das Getränk, was wir im Süden von Brasilien, aber auch in Argentinien, Paraguay, Uruguay trinken. Eigentlich trinkt man es nicht alleine, sondern man trinkt es immer in der Gemeinschaft derer, die da zusammenkommen. Und das ist wie so eine Friedenspfeife. Aber man darf es auch alleine trinken. Und es ist ein wunderbarer Wachmacher, ohne dass er einen nervös macht.
Deine Familie ist insofern nicht nur was Besonderes, dass sie nach Deutschland irgendwann mal zurückgekommen sind. Ihr seid Mitglieder in einer Kirche, die man in Deutschland eigentlich gar nicht so gut kennt.
Ja, ich bin Mitglied bei der Mennonitischen Kirche. Ich bin in einer mennonitischen Familie groß geworden. Was ist das Besondere bei den Mennoniten? Man gehört also zur großen Familie der evangelischen Kirchen. In Deutschland gilt es als eine der Freikirchen, eine der kleinen Freikirchen, hat aber eine ziemlich lange Tradition, ist also eine Kirche, die bereits in der Reformationszeit entstanden ist, im 16. Jahrhundert, also parallel zur lutherischen Reformation, zur reformierten Tradition, gab es immer diesen dritten Strang, der in Deutschland jedenfalls eher unterbelichtet wahrgenommen wird. Das ist die Täuferbewegung. Aus dieser Täuferbewegung sind unter anderem die Mennoniten hervorgegangen, aus dem pazifistisch orientierten Teil der Täuferbewegung, kann man sagen. Das qualifiziert Mennoniten dann weiterhin nicht nur als eine reformatorische Kirche, sondern auch als eine Friedenskirche, weil die Gewaltfreiheit als Teil einer Lebenshaltung, die in der Nachfolge Jesu lebt und sich versteht und versucht, das tatsächlich auch zu praktizieren, dass diese Nachfolge sich eben vor allen Dingen in einer gewaltfreien Lebenshaltung niederschlägt. Aber es gibt natürlich auch Friedensgedanken und diese Gedanken der Gewaltfreiheit auch in den anderen Kirchen. Das Besondere kann man aber sagen, dass es doch ein essentielles Merkmal dieser besonderen Tradition ist und gehört eben in diesen großen Kanon eines Verständnisses, dass man den Glauben am besten bekennt, indem man ihn auch lebt.
Wir in der Friedensbewegung der 70er, 80er und 90er Jahre, natürlich auch in der Zeit danach, uns war dieses Denken ein Vorbild und wir fanden das für unser privates Leben, für unseren privaten Glauben ja auch attraktiv. Wir, meine ich jetzt die nach 45 Geborenen in Deutschland, in Westdeutschland gelebt haben. Und jetzt sind all diese Sicherheiten, die wir wähnten, für uns in Anspruch nehmen zu können, nämlich wir leben in einem sicheren Deutschland, in einem sicheren Europa, in dem es höchstens mal so am Rande, du hast vorhin schon erwähnt, im ehemaligen Jugoslawien Kriege gegeben hat, aber die von uns aus gesehen gefühlt immer weit weg waren. Mhm. Und jetzt ist seit über einem Jahr der Krieg vor unserer Tür zu sehen. Und viele von diesen Sätzen, die wir gesagt haben, Gewaltfreiheit, wir haben Kasernen blockiert, wir haben Panzer uns denen in den Weg gestellt, wenn sie auf Manöver gefahren sind. Aber das hatte ja alles eher was von einer, ich will jetzt mal nicht zynisch sein, aber von einer frommen Übung. Mit der Realität hatte das ja nichts zu tun. Kann man sagen, dass die Bergpredigt nur für schönes Wetter gilt?
Ja, vielen Dank, dass du das so ehrlich sagst. Freddy, hatte das nichts mit der Realität zu tun? Also mit welchem Verständnis ihr das gemacht habt? War das denn tatsächlich nur gemeint für Friedenszeiten und waren es denn tatsächlich Friedenszeiten? Also es war immerhin die Zeit des sogenannten Kalten Krieges. Den Luxus hatten wir tatsächlich in Deutschland jedenfalls zu einem eingefrorenen Konflikt geführt hat und nicht zu einem heißen Konflikt wurde, der aber in den meisten Teilen unserer Welt als heißer Krieg geführt wurde. Wir sprechen immer so selbstverständlich von einem kalten Krieg. Ich finde das gefährlich, weil es doch eine sehr eingeschränkte Sichtweise zeigt, nämlich einen Eurozentrismus, wo man das in der Weise eingefroren hatte. Wenn man Lateinamerika vor Augen hat, wenn man Asien vor Augen hat, wenn man Afrika vor Augen hat, in so vielen Teilen der Welt ging es genau um diese Konkurrenz zwischen einem kommunistischen Ostblock und einem kapitalistischen Westblock. Das großartige Geschenk, das wir dann bekommen haben, theologisch würde ich sagen, die erfahrene Gnade Gottes eines Friedensschlusses und einer Auflösung dieser Konfrontation durch Menschen wie Gorbatschow, durch die gewaltfreie Revolution in der DDR, durch so viele gewaltfreie zivile Bewegungen in Litauen, in Polen, in so vielen dieser osteuropäischen Nachbarländer. Die Sicherheit, die wir hatten, war sicherlich größer nach der Zeit des Kalten Krieges als davor. Davor die Sicherheit war höchst fragil und aufgebaut allein auf der Hoffnung, dass eine Abschreckung den Feind, die Feinde davon abhalten möge, den ersten Schritt zu tun, weil die Folgeschritte vollständig klar waren. Das als Sicherheit zu bezeichnen, halte ich für verwegen. Sicherheit kann es nur geben, wenn man sich mit dem anderen, mit den anderen versteht, sich verständigt, Verträge schließt, Vertrauen aufbaut, Beziehungen entwickelt, weil nur das letztlich verlässlich sein kann.
Gleichzeitig müssen wir aber sehen, wir hatten diese Verträge und Putin hat sich konkret nicht an die Verträge gehalten. Ich will nicht sagen, dass das erste Mal in der Geschichte ist, dass Verträge gebrochen sind. Die gebrochenen Friedensverträge zwischen Nationen gehen wahrscheinlich zurück bis in die letzte Steinzeit. Dürfen wir jetzt sagen, der Krieg ist da, wir müssen uns irgendwie dazu verhalten, Deutschland als einer der Waffenlieferanten ist Teil des Krieges. Es ist ja gar nicht mehr so klar zu sagen, Frieden schaffen ohne Waffen. Ein Satz, der in meinem Zimmer jahrzehntelang bis zur Renovierung gehangen hatte, den ich wirklich aus ganzem Herzen überall unterschrieben habe und überall verteidigt habe. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, dass dieser Satz richtig ist. Und so wie mir geht's anderen auch und nicht nur Leuten, die so alt sind wie ich, sondern eben auch jungen Leuten.
Ja, ganz klar. Also nochmal dann zurück zu der momentanen Situation, in der wir uns jetzt wiederfinden. Dieser Angriffskrieg, den die russische Regierung gestartet hat gegen die Menschen in der Ukraine, ist tatsächlich ein Völkerrechtsbruch. Es ist auch ganz klar, dass diese Art des mutwilligen Versuches einer Grenzverschiebung der Einnahme eines Territoriums, das einem anderen Staat oder einem anderen Volk gehört, auch ethisch nicht zu legitimieren ist und schon gar nicht in der Art und Weise, wie das vonstatten geht. Darüber sind wir uns vollständig einig. Wir haben es also mit einer militärischen Aggression zu tun. Und die schwierige Frage, mit der wir jetzt konfrontiert sind, ist, wie geht man mit diesem Bösen um? Jetzt kommt nochmal die Frage zurück, die du vorhin gestellt hast. Also ist die Bergpredigt denn nur eine Predigt für Schönwettersituationen und wenn es dann hart auf hart kommt, und das tut es ja jetzt und das tut es in jedem Krieg, dann müssen wir die Bergpredigt eben zur Seite legen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Man müsste dann sagen, Jesus hat eben eine Schönwetterpredigt gehalten und hat den Menschen irgendwas vorgemacht, wie es wohl wäre, wenn Frieden ist und wenn Krieg kommt, dann sollen sie aber bitte schön zu den Waffen greifen. Wollen wir nicht eher davon ausgehen, dass dieser Jesus, der sich am Schluss selbst ans Kreuz nageln lässt, der also schon vorausgeahnt hat, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber dann doch sehr bald, dass diesen Weg, den er geht, dass das kein leichter Weg werden wird, dass das zweitens ein Weg des Kreuzes ist, das heißt, dass er notfalls sein Leben dafür geben würde, anstatt in die Kriegslogik einzusteigen oder in die Gegengewalt einzusteigen und zu sagen, ja, zur Not sind wir eben manchmal gezwungen, auch wenn wir es nicht wollen und wenn wir es nicht schön finden, dann müssen wir eben genauso denken, wie der Feind denkt und dann benutzen wir eben genau die gleichen Waffen, möglichst noch ein bisschen stärkere Waffen. Und wir meinen dann, es sei sogar Christenmenschen möglich, andere Menschen umzubringen, um wiederum andere Menschenleben zu schützen. Das folgt ja einer Logik, die sozusagen einige Menschenleben höher bewertet als andere. Das heißt, in Kriegszeiten wird das Denken immer sehr stark verengt auf Dualismen. Es gibt nur noch Freund und Feind, es gibt nur noch falsch und richtig, es gibt nur noch töten oder getötet werden. Und die christliche Botschaft, der Gott, an den wir glauben, ist sozusagen der Einspruch schlechthin gegen dieses dualistische Denken, gegen dieses polarisierte Denken. Was Jesus macht in der Bergpredigt, ist im Grunde genommen genau das Entlarven eines solchen Denkens, das zum Tode führt. Und dieses Denken unterbricht er mit seinem Leben natürlich, aber auch mit dieser Bergpredigt, mit seinen Worten, indem er nicht etwa die jüdischen Gebote aufhebt oder relativiert, sondern sagt, ich bin gekommen, das zu erfüllen und zu zeigen, die eigentliche Intention ist nicht nur liebe deine Nächsten und liebe deine bedrohten Nachbarn und so weiter, sondern die Feindesliebe kommt eben dazu, zu dem radikalisierten Tötungsverbot. Wenn man meint, man könnte das in Kriegszeiten zur Seite schieben, dann soll man das machen. Ich kann das nicht. Es erschließt sich mir nicht, dass ich so selektiv mit den biblischen Zeugnissen umgehen dürfte und mich sozusagen darüber erheben zu sagen, lieber Jesus, also manchmal ist deine Ethik eben doch geprägt von einer Schönwettertheologie. Das funktioniert leider nicht so in der Welt, in der wir leben. Wir folgen dann eben, gerade wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, folgen wir lieber unserer eigenen Logik, die wir uns von den Feinden aufdrücken lassen, in die wir uns verfangen lassen, anstatt tatsächlich gerade in den Situationen, wo es am meisten drauf ankommt, auf dein Wort und auf deine Logik zu verlassen.
Wenn wir jetzt nochmal genau hingucken in die Situation, die wir während des Kalten Krieges hatten, da war ja so die Überlegung, dann kann der Russe kommen und dann kann der mich tot machen. Ich werde eben nicht zur Waffe greifen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir in dem Fall noch gar nicht konkret angegriffen werden, sondern ein anderes Volk, das sich mit der Bitte um Waffen an uns wendet. Darf ich denn für andere Leute diese Entscheidung treffen, ob sie jetzt töten dürfen oder nicht?
Diese Entscheidung dürfen wir nicht jemandem abnehmen, denn das würde bedeuten, wir würden den christlichen Glauben oder die christliche Friedensethik, wie ich sie jetzt beschrieben habe, zu einer Ideologie machen, die wir anderen Menschen aufzwingen. Man kann niemandem empfehlen, Märtyrerin zu werden. Das kann man nur für sich selber entscheiden. Was wiederum für die konkrete Situation, in der wir jetzt stehen, heißt, dass wir sehr klar unterscheiden müssen, wer ist hier wirklich direkt bedroht und was entscheiden die Menschen, die unter dieser direkten Bedrohung leiden und verzweifelt sind. Und was ist unsere Situation? Unsere Frage ja in Deutschland ist ja nicht, dürfen wir töten oder dürfen wir nicht töten, sondern dürfen wir helfen beim Töten? Das ist nochmal was anderes. Damit sage ich nicht, du Ukrainerin, lass dich bitte von dem Russen notfalls töten, aber greif ja nicht zur Waffe. Das müssen die Ukrainerinnen und Ukrainer schon für sich selber entscheiden. Ich muss meine eigene Verantwortung dabei erkennen und sagen, werde ich sozusagen Tötungsmaschinerie bereitstellen? Wenn es sowas Tolles gäbe wie Waffen, die einfach nur defensiv sind und die niemals einen Menschen töten werden, sondern einfach nur irgendwelche anfliegenden Raketen vom Himmel holen und dabei kommt niemand zu Schaden, dagegen kann man nichts haben.
Gibt es denn jetzt einen Ausweg? Ich meine, der Krieg ist jetzt seit fast 1,5 Jahren am Wüten. Es ist immer noch nicht ausgemacht, welche Seite gewinnt oder verliert, wobei im Krieg gibt es immer nur Verlierer. Gibt es denn jetzt ein Stoppschild, was aufgestellt werden könnte, von wem auch immer? Was muss ich mir vorstellen, was es überhaupt als realistisch einzuschätzen gibt, um auf der einen Seite das Töten zu beenden und auf der anderen Seite aber auch den Überfall in irgendeiner Form zu ahnen? Ich frage dich, können wir denn zulassen, dass irgendjemand woanders reinmarschiert und ungestraft sich bedient?
Strafe ist in aller Regel eine sehr schwierige Sache, weil man sich immer fragen muss, warum, was ist denn der Sinn von Strafe überhaupt? Bestrafung ist immer eine Zufügung von zusätzlichem Übel und das muss man sich gut überlegen. Also vor allen Dingen, wenn man androht, im kleinen Umfeld funktioniert das natürlich in seiner präventiven Wirkung. Aber auf dieser großen Bühne wäre ich mal sehr skeptisch. Also was man damit erreicht, meines Erachtens ist das immer eher für das heimische Publikum, weil sich das gut anfühlt. Wir die Guten bestrafen das Böse und das ist der ganze Hollywood-Plot. Im Gegensatz übrigens zu dem, wie der Plot im Evangelium läuft. Worauf kann man jetzt hoffen? Man kann sicherlich nicht hoffen, dass Russland besiegt wird. Auch die Rhetorik halte ich für absolut verfehlt und hoffe, dass das wirklich nur Rhetorik ist und nicht tatsächlich eine bestimmte Strategie dahinter steckt. Am Ende des Tages werden wir eine Sicherheit wie auch immer die aussieht, eine Sicherheit in Europa nur mit Russland erlangen können und niemals gegen Russland. Das muss jedem politisch vernünftigen Menschen eigentlich klar sein. Das heißt, man wird früher oder später am Tisch sitzen und miteinander verhandeln und sich auf irgendwas verständigen. Man wird hoffentlich auch, da bin ich ganz dabei, man wird hoffentlich auch über Kriegsverbrechen sprechen. Man wird diese Kriegsverbrechen aufdecken müssen, wenn man denn also nicht nur einen Waffenstillstand und einen eingefrorenen Konflikt haben will, sondern wenn man tatsächlich wieder über so etwas nachdenkt wie Versöhnung. Denn versöhnte Menschen sind meines Erachtens die größte Sicherheit, die wir uns vorstellen können, für eine gewaltfreie Austragung von Konflikten. Unsere Welt wird ja niemals konfliktfrei sein. Konflikte gehören dazu, zwischen Menschen, zwischen Nationen, zwischen Erdteilen und so weiter. Es geht also nicht niemals um Vermeidung von Konflikt, sondern im Gegenteil, es geht immer um ein direktes Konfrontieren in Konflikten, aber auf eine Art und Weise, die eben gewaltfrei ist und die auf ein Miteinander, ein Ausgleich von Interessen, ein Hören auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Parteien aus ist. Ich bete jeden Tag, dass die Einsicht auf allen Seiten wächst, dass dieses Töten, inzwischen sind wir bei mehr als 250.000 Menschen, die getötet sind, das muss aufhören. Es wird sicherlich nicht schnell aufhören, wenn wir weiter diesen Krieg befeuern. Meines Erachtens wäre es doch klug, man würde tatsächlich jeden, aber auch jeden diplomatischen Kanal nutzen, sei es die chinesische Regierung, sei es die brasilianische Regierung, sei es die afrikanischen Unternehmungen, die es ja schon auch gegeben hat, seien es auf kirchlicher Seite die Bemühungen des Ökumenischen Rates der Kirchen oder des Vatikan. Es gibt so viele Kanäle, die im Moment laufen und es gibt hinter den Kulissen natürlich wahnsinnige Bemühungen. Wenn die westlichen Regierungen meinen, dass nur sie einen Frieden sozusagen verhandeln könnten oder auch meinen, dass sie die Ukrainer erstmal in eine Situation bomben müssten, die es ihnen vorteilhaft erscheinen lässt, dann ist man natürlich anders unterwegs. Dann verfolgt man eine andere Strategie. Aber dann soll man auch nicht so tun, als ginge es primär um den Schutz der Menschen in der Ukraine. Das geht es dann eben nicht. Dann geht es ganz klassisch und ganz kolonial um Einflusssphären. Es geht um Territorien. Es geht um die Sicherung von Ressourcen. Ja, man will natürlich auch Menschen schützen und so weiter. Aber man ist bereit, Menschenleben zu opfern auf allen Seiten, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen.
Unser kleines Gespräch heißt Zeit für Mission. Was ist denn deine Mission, Fernando?
Was ist meine Mission? Also man müsste natürlich zunächst mal sagen, was Mission bedeuten kann. Dieser Begriff ist ja vergiftet durch das koloniale Projekt, in dem die christliche Mission der Kirchen insgesamt eine zumindest ambivalente Rolle gespielt hat. Also wenn wir das koloniale Projekt beschreiben, und das machen wir zurzeit ja nochmal ganz intensiv, weil wir entdecken, dass in diesen Postcolonial Studies, wie wir sie nennen, postkoloniale Studien, analysiert wird, wie stark der Colonial Mindset immer noch gegenwärtig ist und am Werk ist. Nicht zuletzt in dem Krieg, den wir gerade besprochen haben, und dem Verhalten der Beteiligten Regierungen, unter anderem unsere eigenen in Deutschland. Dieses koloniale Projekt basiert eigentlich auf drei Säulen. Das erste ist ganz klar, vorrangig sind die ökonomischen Interessen. Ausbeutung, Territorien einnehmen, zur Not eben auch Menschen einnehmen, sie sogar verkaufen, wenn es sein muss. Wenn das nicht mehr gelingt oder wenn es Widerstände gibt, dann muss das zur Not mit, das ist die zweite Säule, mit militärischen Mitteln eben durchgesetzt werden. Die Welt muss ja funktionieren, so wie wir sie wollen. Wenn das da ins Stocken gerät, dann müssen diese Widerstände eben brutal niedergeschlagen werden und dafür gibt es Militär. Dritte Säule ist, natürlich sind Menschen nicht an sich bereit, sowas immer schon zu machen und sich gegenseitig umzubringen. Das heißt, man braucht eine ziemlich starke Motivation, um Menschen, Öffentlichkeiten davon zu überzeugen, dass sie doch bitte in den Krieg ziehen und sich gegenseitig umbringen. Da kommt die Mission ins Spiel und Religion funktioniert wunderbar als Legitimationsprovider, indem das sozusagen so verpackt wird, dass man sagt, naja, hier wird schließlich der Kampf des Guten gegen das Böse geführt, hier wird der Kampf der Zivilisation gegen das Unzivilisierte geführt, hier wird der gute Kampf der weiterentwickelten Nationen gegen die Unterentwickelten geführt und so weiter. Also die ganzen Dualismen, die sich dann auftun, das gehört mit zu diesem großen Begrifflichkeit der Mission. Als Theologen und Missionswissenschaftler, Ökumeniker, die wir sind, benutzen wir diesen Begriff weiter, weil es eben auch die andere Seite gibt. Mission hat eben auch, und das kriegen wir tagtäglich, wenn man internationalen Beziehungen steht, kriegt man das tagtäglich zu hören, dass das von vielen Kirchen aus dem globalen Süden absolut positiv bewertet wird und so weiter. Ich spreche nicht davon, dass ich eine Mission habe in der Welt. Ich spreche lieber davon, dass Christenmenschen durchaus auch die Aufgabe haben, mit ihrem Leben zu bezeugen, etwas zu bezeugen von der Wahrheit, die wir glauben, in Jesus Christus offenbart ist. Eine Wahrheit von diesem Gott, die letztlich auch eine Wahrheit über uns selber ist, nämlich dem Willen Gottes für diese Schöpfung insgesamt, dass es ein Leben geben möge, in dem nicht Gewalt herrscht, sondern in dem tatsächlich Liebe, Vertrauen, Gnade füreinander möglich wird. Nicht, weil das die klügere politische Strategie wäre, sondern weil es das ist, wovon wir selber, wovon unser eigenes Leben eigentlich abhängt. Keiner von uns hat sein Leben selber in der Hand. Keiner von uns hat sein Leben selber geschaffen. Keiner von uns kann sein Leben selber erhalten, sondern wir leben aus dieser, das ist eben diese Glaubensperspektive, wir leben aus der großartigen Liebe und der Versöhnung und der großartigen Gnade Gottes, nicht von seiner Bestrafung. Also ein strafender Gott ist hier sowieso eine Erfindung der christlichen Traditionen, sondern dieser Gott ist der Gott der Gerechtigkeit, sehr wohl. Aber in Gottes Gerechtigkeit findet eben auch die Gnade ihren Platz. Was wir da als vertikale Beziehung erleben, wie wir es manchmal beschreiben, in der Gott-Mensch-Beziehung als glaubender Mensch, das hat direkte Implikationen, wie wir unser Leben gestalten. Und davon Zeugnis zu geben mit dem Leben, mit dem Forschen, mit dem Lehren, mit dem Beziehungsstiften untereinander, das würde ich sagen, ist schon eine Aufgabe, die allen Christenmenschen zugutekommt.
Fernando, ich danke dir, dass du Zeit für Mission hast, dass du Zeit für dieses Gespräch hattest, bei dem es ja nicht wirklich jetzt eine Auflösung all der Themen gibt, die wir angesprochen haben. Ich wünsche dir Gottes Segen für die Versöhnungsarbeit, die du international tust. Und ich freue mich auf ein weiteres Gespräch.
Ja, ich danke ganz herzlich. Also ich hoffe, dass das tatsächlich so auch verstanden ist, dass ich sitze hier nicht als jemand, der die Lösungen hat. Aber ich sitze hier ganz bestimmt als jemand, der unbedingt bemüht ist, mit vielen anderen zusammen Denkhorizonte immer wieder aufzureißen, nicht weil wir so klug sind, sondern einfach weil wir glauben. Das allein reicht, um niemals, niemals sich in Alternativlosigkeiten zu verfangen, sondern immer, immer den dritten Weg doch noch zu sehen und die zweite Meile zu gehen. Das ist die ganze Logik der Nachfolge. Vielen Dank, Freddy, für die Einladung. Das hat mir sehr große Freude bereitet, mit dir hier zu sprechen.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.